Hello.
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 Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Sagt Hello. Mit dem Muppets Barbershop Quintett. Und frischen Filmstarts hier bei Filmriss die nächsten zwei Stunden.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Wie immer live on air am Samstag bei Radio Blau, am Montag dann in der Dose, in der Konserve und außerdem natürlich in dem gesamten Zusammenschnitt. Auch auf filmriss-leipzig.de. Und als Podcast abonnierbar. Ich bin heute alleine. Aber ihr müsst trotzdem nicht auf die lieben Kollegen und Kolleginnen verzichten, denn die kommen gleich noch als Stimmen ins Ohr. Bis es soweit ist, hören wir natürlich Musik.
Haben Sie eine Anklage gegen ihn, Marshall?
Nicht nur eine. Anzetteln einer Schlägerei, Ruhestörung, Störung der öffentlichen Ordnung. Sie dürfen sich was aussuchen.
Filmstart der Woche.
Hallo erstmal in der Runde hier. Ich begrüße euch. Wir haben den Flo bei uns. Hallo Flo.
Hallo.
Grüß dich. Und Jasmin werden wir wahrscheinlich dann auch morgen im Studio haben, aber trotzdem nochmal hallo.
Moin.
Hi. Ich würde sagen, wir reden über The Substance, ein Film, der in meiner Liste der Filme des Jahres schon irgendwie einen ziemlich festgesetzten Platz hat. Warum das so ist und ob ihr das auch so teilt, das wollen wir in den nächsten Minuten klären. The Substance ist der Gewinner des Drehbuchpreises beim Filmfestival in Cannes gewesen in diesem Jahr. Coralie Farger hat ihn gedreht und ja, so ein bisschen ist er damit quasi auch der Nachfolger, der inoffizielle des goldenen Palme-Gewinners von vor 2 Jahren. Da hat er ja Titan gewonnen. Und in diese Kerbe des Body-Horrors schlägt also The Substance auch wieder ziemlich gut rein, oder?
Ja, also Body-Horror ist es sicherlich auf so eine, ich würde sagen, von einer technischen Umsetzung sehr practical-effektige, fast nostalgische Cronenberg-Art ist es auch Body-Horror, aber für mich ist es fast noch mehr eine Showbiz und ich würde sagen Geschlechterrollen, Körperbilder-Satire.
Ja, also ich finde, es hat schon... Ich musste zwischendurch halt schon auch an die Fliege denken. Das heißt, ich würde Body Horror auf jeden Fall nicht ausklammern. Aber das große Thema wird einem ja dann doch auf andere Art und Weise ins Gesicht gedrückt, sag ich mal.
Ja, aber ich meine, mehr Body Horror geht doch gar nicht, ne? Also ich meine, hier ist Metamorphose drin, hier sind Gedärme drin, hier ist Blood and Gore Galore quasi. Und das passt doch auf jeden Fall schon mal ganz gut ins Genre, finde ich so. Aber klar, logisch, das Ganze ist eine... Also ich würde es schon als Satire beschreiben, weil so wunderbar überzeichnet, wie es ist und so bitterböse und gallig irgendwie wie der Kommentar auch ist auf die Gesellschaft, auf den Schönheitswahn, auf das alles irgendwie prägende Bild von Körperlichkeit, das ist schon so herrlich überdreht und überzeichnet und ja, weird und fantastisch und frisch, dass es halt auf jeden Fall ja schon irgendwie satirische Ausmaße hat, oder?
Ja, ich glaube, es ist halt die Satire ist das Primäre, natürlich irgendwie der Schrecken des Älterwerdens und Körpererwartungen und dieses zu brechen wird halt mit den Mitteln des Body Horror erzählt, aber es geht halt, um auch mal kurz ein bisschen Inhalt dazu zu geben, um eine Schauspielerin mit eigenem Stern auf dem Walk of Fame, die ja in so einer im Grunde Aerobic-Show im Fernsehen jetzt noch auftritt und gerade, ich glaube, 60 geworden ist, wenn sie so alt ist wie Demi Moore. 50. Und 50, dann, hat's, genau. dann spielt er nur exakt 10 Jahre jünger. Aber genau, auf jeden Fall, der Charakter hatte gerade einen runden Geburtstag und ihr Produzent will sie loswerden. Und dann kommt sie auf eine eher zwielichtige Firma, die ihr die Substanz anbietet, was ein technisches Wunderwerk ist, das im Grunde einen jüngeren Körper von ihr erschafft, der sich mit ihr die Zeit teilt. Also sozusagen, es braucht immer 7 Tage, bis im Grunde genug regeneriert ist, dass der jüngere Körper wieder für 7 Tage in Aktion treten kann. Aber sie teilen sich halt vielleicht das Genmaterial, aber nicht die Persönlichkeit. Und so entsteht da praktisch eine zweite Parallelversion von der Schauspielerin, die dann auch versucht, sozusagen ihr eigenes Leben zu übernehmen. Und das ist eben dieses High-Concept. Was wäre, wenn du einen Klon hättest, der seine Sachen machen kann und eben auch dieses, wenn man ein jüngeres Ich erschaffen könnte, das davon lebt, einen selber älter zu machen, würde man das tun. Und das Ganze halt in großer Konsequenz mit allem, was man sich da an Horrorideen bei ausdenken kann, auserzählt.
In gewisser Hinsicht natürlich ist es auch irgendwo ein Drogenfilm, ne? Weil es geht hier um eben eine Droge, die verabreicht wird und eine Sucht, die entsteht, nämlich die Sucht halt eben nach der Jugend, nach der Schönheit, nach dem wieder relevant zu sein in jedem Fall.
Ja, könnte man auch sagen. Oder man kann auch sagen, dass es eben ein Film ist über praktisch Altlasten, die man sozusagen aus seiner Jugend mitnimmt, weil es halt immer wieder Momente gibt, wo sie, dass sie halt in derselben Wohnung leben, die Wohnung komplett anders aussieht, wenn die eine aufwacht und dann muss sie erst hinter den anderen her aufräumen und also vielschichtig, was man da daraus machen kann, aber auf jeden Fall einen Film über Frauenkörper und wie die in der Gesellschaft wahrgenommen werden.
Mhm. Und ich glaube, zu keiner Sekunde auch nur ansatzweise subtil oder sowas. Was ja für manche Leute anscheinend auch ein Problem war, wo ich aber auch sage, ich glaube, man merkt einfach, das ist jetzt so, was ich so raus mitnehme, dass Coralie Fajard da auch anscheinend sehr wütend war und so dachte, ey, ich habe gar keinen Bock, euch das hier ansatzweise zu versuchen, subtil beizubringen. Hier ist mein großer Holzhammer, rafft es mal.
Das ist aber auch irgendwie ein Thema dieses Kinojahres, also feministischer Horror und eben auch offen wütend und wenig subtil. Also von Love Lies Bleeding über Blink Twice hatten wir ja da schon einige sehr explizite Darstellungen, verschiedene Themen von Female Rage.
Mhm. Ja, der Film ist absolut in your face, also sei es halt irgendwie wenn er Ekel darstellt, in der Form von vor allen Dingen halt der von Dennis Quaid gespielten Figur des Senderchefs Harvey, der sie ja abservieren will, wenn wir den beim Essen zusehen auf der großen Leinwand, das ist schon wirklich fast schon das der größte Horror, den man sich irgendwie hier gibt. Der wird aber natürlich dann noch massiv getoppt, auch im Laufe des Films und gesteigert und vor allen Dingen halt irgendwo dann am Ende, ich würde mal sagen, auf die Spitze getrieben und weit darüber hinaus mit diesem allerletzten Akt, mit diesem fast schon Epilog, der da hinten dran hängt, wo der Film dann nochmal wirklich einige Schritte weiter geht, als es vorher gewagt hatte, oder Flo?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch gesagt, ich glaube, die letzten mindestens 20 Minuten dieses Films hatte ich einfach ein Grinsen von Ohr zu Ohr, wenn ich da saß und es gibt eine Szene, da spielt Also sprach Zarathustra und ich weiß, da habe ich, ich konnte nicht laut lachen, weil halt mein Mund so offen stand vor lauter Grinsen im Gesicht, weil ich das alles so absurd fand und auch genial fand auf eine gewisse Art und Weise. Ich dachte, das ist so drüber und ich lieb einfach alles daran.
Ja, es ist halt auch einfach so konsequent durchgezogen, wie man es selten sieht bei Horrorfilmen. Und das freut mich da, dass sie da auch wirklich alle Kronenbergensien verwenden kann, die sie so finden konnte. Und ja, einfach sehr, sehr gut gemacht, ausgestattet, Musik fantastisch. Demi Moore spielt eine sehr, sehr gute Rolle, halt auch natürlich als Rückgriff auf ihre sleazy 80s und 90s ja, so Sex-Idol-Sachen. Da ist sie ja einfach auch eine gute Besetzung dafür, und Margaret Qualley ist halt sowieso dieses Jahr in einem sehr, sehr guten Lauf, was solche Filme angeht. Also die war ja in Kinds of Kindness auch schon unterwegs.
Ja, du hast es fast schon übergangen oder untertrieben oder so, aber ich finde das unfassbar, was Demi Moore da bereit ist und imstande ist zu leisten, wirklich an schauspielerische Grenzen zu gehen und darüber hinaus. Das ist schon echt, also für mich wirklich das Comeback des Jahres. Also unglaublich, was die, was da für ein Mut auch dazu gehört, sich zum einen ebenso einer Nachwuchsregisseurin hinzugeben, einer französischen noch dazu, wo ja auch immer eine gewisse Sprachbarriere halt irgendwo besteht. Und darüber hinaus halt eben dann sich dieser Regisseurin vollkommen hinzugeben und alles zu geben wirklich in dieser Rolle, das ist, also verdient größten Respekt, finde ich.
Ja, wirklich voller Körpereinsatz, ja, kann man sagen.
Auf jeden Fall. Ich finde es halt auch irgendwie, ich glaube, ich mag gerade an der Rolle von Margaret Qualley extrem, dass du halt einfach, sagen wir so, das erste Mal, wenn sie auftaucht, da war, dachte ich so, ja, okay, sie ist Margaret Qualley und wir kriegen erstmal das. Und ich fand es einfach sehr schön, dass sie hinten raus auch noch zeigen darf, was sie schauspielerisch drauf hat. So, das hat mich nämlich tatsächlich auch einfach, fand ich einfach sehr schön zu sehen. Und ich bin jetzt schon ein bisschen traurig, dass vermutlich niemand von diesen Leuten vermutlich bei den Oscars irgendwie wahrgenommen wird oder sowas, obwohl sie es, finde ich, beide eben verdient hätten, da zumindest ja mitnominiert zu werden.
Das ist der einfach Unterschied, ne? Das ist der Unterschied. Auf der einen Seite die Academy, ja, irgendwie, ne, weil der schon irgendwo vorhersehbar ist und berechenbar ist, halt irgendwie, wie sie entscheidet, warum sie entscheidet, wie sie entscheidet. Und auf der anderen Seite hast du halt eben Cannes, ja, die so einen Film in den Wettbewerb holen, der dort gefeiert wird und dann mit dem Drehbuchpreis ausgezeichnet wird. Und das ist halt einfach so der Gegensatz, finde ich, so, dass das halt wirklich Cannes dann auch den Arsch in der Hose hat, halt irgendwie so einen Genrefilm auf eine Plattform zu heben.
Ja, das ist, ja, ich dachte mich auch beim Gucken schon, dass ich es einfach ziemlich traurig finde, dass wahrscheinlich niemand von denen halt von der Academy wahrgenommen wird, weil die halt so sind, nee, sowas machen wir nicht, das ist ja Genre oder sowas, was soll denn das? So, und das ist dann schön zu sehen, dass halt wenigstens in Cannes das irgendwie ankommt. Ja. Ich meine, da hilft es wahrscheinlich auch nochmal, dass es halt eine französische Regisseurin ist.
Das war bei Titania auch schon so. Das kann man nicht abstreiten, ganz klar, logisch. Aber trotzdem, ich meine, die hätten jetzt auch irgendeinen großen Feelgood-Film da präsentieren und platzieren und auszeichnen können. Ne? Und hier machen sie es halt wirklich so, dass sie eine Mediensatire, die englischsprachig ist, noch dazu halt irgendwo und eine Gesellschaftssatire halt irgendwo auszeichnen und ins Spotlight rücken. Das ist schon echt bemerkenswert, finde ich toll.
Ja, und auch vollkommen zu Recht. Also ich habe jetzt nicht das ganze Programm im Kopf, aber es ist auch einfach ein, ja, fantastisch funktionierendes Drehbuch. Die Charakter, die als Personen eklig sein sollen, sind genauso eklig, wie sie es eben sind. Es ist gar nicht mal endlos viel Dialog. Es gibt auch viele Einstellungen, wo man einfach die Emotionen oder den Ekel mitkriegt, aber alles, was gesagt wird, hittet auf jeden Fall in dem Moment, ob es überzeichnet ist oder halt sehr einfach down to earth, emotional, es funktioniert immer.
Mhm. Ja. Coralie Farja hat vorher Revenge gemacht, den hatten wir auch hier besprochen. Der ist bei uns als Direct-to-DVD bzw. Blu-ray rausgekommen. Davor war noch dieser, nee, danach quasi, das war 2019, glaube ich, dieser Reality Plus, 2014 war der Kurzfilm, aber sie hatte auch einen Langfilm daraus gemacht,
sehe ich jetzt nicht, also weil ich weiß, dass Revenge war ihr Regiedebüt 2017 und genau, jetzt ist der nächste Film einfach direkt Substance gewesen.
Ah, okay, ich sehe gerade, stimmt, Reality Plus war, glaube ich, jetzt bei Mubi zu sehen. Das ist ein 22-minütiger Kurzfilm gewesen, aber auch schon einer, der sich sehr viel um Körperbilder und um Schönheit halt Gedanken gemacht hat und das sehr clever reflektiert hat. Den könnt ihr bei Mubi sehen, wenn mich nicht alles täuscht, da ist der zu haben.
Ich sehe gerade, da geht es um einen Gehirnchip, der dir eingesetzt wird, damit du im Spiegel immer die perfekteste Version von dir selber siehst. So ungefähr.
Genau.
Das klingt sehr passend, als hätte sie aus dem Material potenziell auch das Substance entwickelt, wenn ich das hier so lese. Das klingt schon so, als hätte sie da die Idee gehabt und dann gedacht, naja, wir machen aus dem Reality, aus dem Chip vielleicht einfach Drogen, die man sich spritzt.
Ja, warum nicht, ne? Genau. Ja. Wenn der Gedanke einmal gefasst ist. Und sie macht das ja, wie gesagt, auch sehr, sehr clever. Also es ist weit mehr als in Anführungszeichen nur ein Genrefilm. Es ist halt einfach auch, der nimmt halt eben die Mittel des Genres, die Mittel des Horrors, um auch echt was zu erzählen. So, ist schon echt clever und gut. Wirklich. Deswegen freue ich mich sehr, dass der Film tatsächlich jetzt auch in die Kinos kommt, breit in die Kinos kommt. Mubi bringt den auch ins Kino tatsächlich.
Ja, ich habe es auf jeden Fall bereits getan und war sehr, sehr angetan von dem Film.
Jo, das ist schön. Wunderbar. Das freut mich. Und deswegen empfehlen wir euch, würde ich mal sagen, so, ich sag mal, Filmstart der Woche.
Ja, auf jeden Fall. Das entscheiden wir zum Schritt jetzt einfach. Ja, okay. Weil ich kann schon mal spoilern, bei mir wird ja in der Jahrestop 10 auch sehr weit oben vermutlich sein.
Also haben wir das geklärt. Unser Filmstart der Woche, The Substance, dieser Woche zu sehen in den Kinos. Schön, es freut mich. Wir haben mal wieder einen wirklich schönen Filmstart der Woche, wo wir alle begeistert sind. Und wir werden den sicherlich nochmal wiedersehen und wieder hören bei unserer Jahresendliste hier bei Filmriss. Für den Moment erstmal vielen lieben Dank an euch beide.
Sehr gerne.
Dann mach es das nächste Mal gefälligst selbst.
Das möchte ich überhört haben.
Filmstarts der Woche.
Ja, das war nochmal Musik von Rafferty aus dem Soundtrack des Monats, würde ich gerne sagen. Allerdings gibt es keinen Soundtrack zu The Substance. Aber zumindest unser Filmstart der Woche ist es geworden. Der Soundtrack ist wirklich gut. Die Auswahl findet ihr zum Teil in der Playlist auch bei Spotify oder so. Aber ja, leider nicht als Komplettversion erschienen. Aber hier auf jeden Fall der Titelsong von The Substance, unser Filmstart der Woche, absolut zu Recht. Und jetzt schauen wir mal auf die weiteren Filmstarts, die es in dieser Woche gibt. Und ich habe mir Die Fotografin angeschaut. Das ist ein Film, der in der Originalfassung eigentlich ganz kurz nur drei Buchstaben trägt, nämlich Lee. Und er erzählt von Lee Miller, Elizabeth Lee Miller, um genau zu sein, die ja eine bekannte Figur ist, eine bekannte Fotokünstlerin ist, Fotografin, Fotojournalistin, die eigentlich, und das sehen wir und erleben wir hier am Anfang auch, ja, sie lebt in Frankreich, sie ist erfolgreiches Fotomodel gewesen, sie kommt aus Großbritannien und hat ja so ein Stück weit, eben weil sie auch älter geworden ist, ihre Karriere beendet, auslaufen lassen, will etwas Neues, hat keine Lust mehr irgendwie darauf, für andere Magazine sich irgendwie auszuziehen oder Klamotten anziehen zu müssen oder so und sich dort zu präsentieren. Sie will wirklich was machen aus ihrem Leben, zumal der aufsteigende Nationalsozialismus und der drohende Krieg anstehen. Und als es dann soweit ist, als der Zweite Weltkrieg ausbricht, da begibt sie sich an die Front und geht tatsächlich als Journalistin, hat die Möglichkeit halt eben über Vogue, weil sie Amerikanerin ist eigentlich, ursprünglich als eben dorthin zu reisen. Die Briten wollen halt niemanden schicken oder wollen vor allen Dingen keine Frau an die Front schicken, aber mit ihrem amerikanischen Presseausweis und dem Auftrag in der Tasche hat sie dann die Möglichkeit, dorthin zu reisen nach Frankreich und wirklich direkt an die Front und dort die Schrecken zu dokumentieren auf der einen Seite, die Menschen kennenzulernen und sie zu betrachten und zu fotografieren, aber vor allen Dingen auch eben die Kämpferinnen und Kämpfer, die dort eben in den Feldlazaretten, die Frauen, die dort tätig sind, vor allen Dingen halt eben ihr Bild dort auch irgendwo nach außen zu tragen und auch die Soldaten, die dort verwundet sind, die eben aus den Kämpfen kommen, all das einzufangen und auch den Schrecken einzufangen, den die Nazis dort halt eben hinterlassen. Das hinterlässt in ihr auch tiefe Wunden und diese, ja, wird sie dann auch nicht überwinden können eigentlich. Sie erlebt die, ja, Überreste des KZs in Buchenwald, in Dachau. Sie erlebt und dokumentiert den Schrecken, der dort passiert ist und ja, die Leichen. Also sie ist eine der ersten, die halt eben dorthin kommen wirklich. Und das Unglaubliche und Unfassbare macht sie halt eben auch publik und bringt sie nach draußen. Ein großer Verdienst, starke, nachhaltige und eindrucksvolle Kunst, die sie da auch geschaffen hat mit ihren Fotos. Und erzählt wird das Ganze aus einer Rückperspektive, aus einer Rückschau, denn wir erleben am Anfang, wie sie als, ja, Alkohol, dem Alkohol sehr stark zugeneigten, nikotinsüchtigen, ja, mehr oder weniger Wrack eigentlich in ihrer Wohnung lebt, also ziemlich verbittert, ziemlich misanthropisch, menschenfeindlich eigentlich, und ihr gegenüber sitzt ein Mann und der stellt ihr Fragen und dokumentiert das und interviewt sie und will von ihr wissen, was sie dort damals wirklich erlebt hat. Und das ist der Aufhänger dieser Geschichte, die dann in Rückblenden erzählt wird und die am Schluss auch durchaus noch einen wirklich bemerkenswerten Kniff zu bieten hat, den ich auch schlüssig fand in jedem Fall. Und der das Ganze nochmal auf eine etwas andere Ebene legt, denn viele, vielen hat sie ja auch einfach nichts davon erzählt. Also es ist einfach, sie ist dann auch vereinsamt gestorben, ohne dass sie wirklich die Anerkennung bekommen hat, die sie eigentlich verdient. Und gespielt wird das Ganze sehr stark von Kate Winslet, die sich auch eingesetzt hat für diesen Film, den Film auch mitproduziert hat. Sie ist eigentlich zu alt für die Rolle der Lee Miller, vor allen Dingen in den Anfangstagen in Frankreich. Das fand ich schwierig, irgendwie da so reinzukommen. Dafür ist sie eigentlich zu alt für den Zeitpunkt, an dem diese Geschichte beginnt. Aber trotzdem aufgrund ihres Schauspiels, aufgrund ihrer wirklichen Präsenz auf der Leinwand, nimmt man ihr die Rolle ab. Auch wenn dieser Film recht konventionell erzählt ist, mitunter fand ich ihn trotzdem nachhaltig, gerade eben auch mit seinen Bildern und dem Schrecken, was er dort dokumentiert. Gedreht wurde er von Alan Kuras, die ist unter anderem Kamerafrau gewesen für Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Summer of Sam hat sie gedreht, hat aber auch schon einige Filme selbst inszeniert. Dazu zählen vor allen Dingen Serien, sie hat Umbrella Academy gedreht und auch die Serie Catch 22. Und Ozark, viel fürs Fernsehen gemacht und für Streamingdienste und jetzt eben ihren ersten Langspielfilm fürs Kino. Die Fotografin heißt er bei uns, in den Nebenrollen noch zu sehen, Alexander Skarsgård. Wir haben Andy Samberg noch mit dabei, der ist auch ziemlich klasse hier als ihr Kollege. Andrea Riseborough ist mit dabei und Josh O'Connor ist derjenige, der am Anfang die Fragen stellt und den Rahmen mit quasi ihr dann vorgibt. War wirklich durchaus sehenswert, ist nicht überragend und auch nicht endgültig überzeugend, finde ich, als Film oder vom Filmischen her, jetzt kein Oscar-Material oder so, aber kann man sich wirklich angucken, ist sehenswert, alleine halt eben schon etwas zu erfahren über Lee Miller, eine Frau, die ja auch eigentlich vergessen ist von der Geschichte. Es gibt diverse Bücher über sie und die auch eben ihre Fotografien mit reinbringen und auch publik gemacht haben jetzt. Die sind in der letzten Zeit erschienen. Bei BTB beispielsweise ist Krieg erschienen, ein Buch, was halt eben ihre Kriegsfotografien dokumentiert. Das kann man sich auf jeden Fall dazu noch aneignen und anschauen. Das ist, glaube ich, ganz gut, wenn man da noch so ein bisschen was Kontext auch zu bekommt. Aber der Film für sich ist auf jeden Fall durchaus sehenswert. Die Fotografin ist ab dieser Woche in den Kinos zu sehen. Die Fotografin bzw. Lee, wie der Film im Original heißt. Ebenfalls in dieser Woche ist eine weitere wahre Geschichte, die vielleicht bisher noch nicht großartig bekannt war, dem einen oder anderen oder der einen oder anderen von euch. Samia heißt dieser Film und er begleitet ein, ja, zunächst einmal junges Mädchen eigentlich aus Somalia, auch bei ihrem Weg zu einer der größten Sportlerinnen. Und da passt dieser Film natürlich auch ganz hervorragend zur vergangenen Olympiade, den Olympischen Spielen in Paris. Jetzt also Samia im Kino und Jasmin hat ihn für uns gesehen.
Samia ist eine Sportlerin-Biografie und gleichzeitig auch ein Abgesang auf das Klischee, den Mythos, sich durch gute sportliche Leistungen aus der Armut zu befreien. Es erzählt die Geschichte von Samia Yusuf Omar, die 2008 in Peking im 200-Meter-Lauf angetreten ist und ihren Vorlauf mit etwas Abstand verloren hat, dennoch viel Applaus bekam und deren Leben 2012 tragisch im Mittelmeer endete, als sie bei einem Versuch der Überquerung ertrank. Es ist also eine Geschichte über Sport, aber auch eine Geschichte über Flucht und Fluchtursachen. Und ihre Biografie als somalische Läuferin wird nicht ganz chronologisch erzählt, sondern immer wieder in im Kontext zueinander gesetzten Episoden und Abschnitten ihres Lebens. Dabei lernen wir ihre Familie kennen, sehen, wie sich Somalia auch radikalisiert, wie es schlimmer wird für Läuferinnen, für Frauen allgemein, die irgendetwas tun wollen, außer zu Hause sein und Kinder betreuen. Und das Ganze ist gut geschauspielert, auch von Kinderschauspielern, die am Anfang Samia und ihren Freund Ali, der dann ihr Trainer wird, darstellen und später eben auch von denen, die sie als Erwachsene spielen. Auch die Szenen und Kulissen sind gut gelungen. Wir kriegen die libysche Wüste, das Mittelmeer, Mogadischu oder auch das Olympische Stadion während der Spiele mit. Und all das wirkt trotz wahrscheinlich nicht riesigen Budgets sehr glaubhaft. Also sowohl Sets als auch Schauplätze wurden gut gewählt. Die Ausstattung ist gut. Wo dokumentarisches oder Archivmaterial verwendet wird, ist auch dieses sehr gut eingesetzt, sodass es eben ein rundes Ganzes ergibt und eine doch tragische Geschichte erzählt. Dabei bleibt es wie viele Biografien bei den, sagen wir mal, Highlights. Also wir kriegen nicht jede Episode mit. Wir kriegen auch nicht den kompletten Leidensweg von 2008 und den Olympischen Spielen bis zum Tod im Mittelmeer mit. Da gab es real halt noch Episoden, wo sie versucht hat, in Äthiopien mitzutrainieren und dann dort wegen Ausweisproblemen nicht mehr dabei sein konnte. Das ist hier alles etwas gekürzt, aber es zeigt dennoch die Schrecken der europäischen Außengrenze und des auch ausbeuterischen Systems an Menschenschmuggel und dergleichen, was sich drumherum gebildet hat. Also kein einfacher Film. In den Momenten des sportlichen Erfolgs fiebern wir mit ihr mit, aber am Ende ist es halt eben keine Rettung und sie erhält nicht die Förderung, die sie bräuchte, um ihr Leben durch den Sport komplett zu verändern, außer eben, dass es ihr besser damit geht, dass sie Sport macht und dass sie Erfolge erzielt für sich und für ihr Land und ihre Familie. Aber am Ende ist sie wie viele andere Geflüchtete ein Opfer von Grenzpolitik geworden. Und dieser Film erzählt das eben, aber gibt einem dabei auch durchaus ein positives Bild von Leuten in Afrika, in Somalia mit. Also es sind nicht nur die Fluchtursachen, sondern auch die Gründe, warum sie eventuell hätte bleiben können, warum sie sportlich so erfolgreich werden konnte, also eine Familie, die sie gefördert hat, gleichzeitig aber eben auch die sozialen Benachteiligungen von Frauen und eben Menschen aus dem globalen Süden, die Geschichte des Sportlers, der Sportlerin, die sich qua Leistung befreit, in einen Kontext setzen, dass eben auch dort Einschränkungen bestehen und Identität eine wichtige Rolle spielt, wie sehr überhaupt dieser Weg möglich ist. Und am Beispiel anderer Geflüchteter, die im Film vorkommen oder einfach der somalischen Leute, sehen wir auch, dass es vielleicht gar nicht notwendig sein sollte, größte sportliche Leistungen zu erbringen, um Menschenrechte zu bekommen. Und das ist, glaube ich, auch eine der Kernbotschaften dieses Films. Und ich glaube, die ausgewählte Biografie ist eine gute, um das zu erzählen und die Menschlichkeit in den Mittelpunkt zu rücken, aber auch die Bedeutung von Sport zu zeigen. Insgesamt finde ich den Film sehr gelungen gemacht und durchaus sehenswert, gerade weil das Thema eben kein einfaches ist.
Ja, lieben Dank, Samia, läuft ab dieser Woche und wir haben Freikarten am Ende der Sendung zu gewinnen und außerdem auch eine Comic-Adaption, eine Graphic Novel aus dem Carlsen Verlag für euch.
Ich habe das Gefühl, den Verstand zu verlieren. Ich will mein altes Leben wieder haben. Klar, ich will meine Frau und mein Haus. Ich will wieder ein Filmstar sein. Ich meine, was zum Henker ist passiert?
Jo, diese Frage kann ich euch nicht beantworten, aber ich kann euch sagen, dass wir noch ein paar
Filmstarts der Woche
haben in dieser Woche. Eine Woche, die insgesamt recht ruhig ist auf jeden Fall, aber es ist vor allen Dingen auch die Woche, in der der neue Film eines Regisseurs in die Kinos kommt, auf den wir 10 Jahre lang warten mussten. Zumindest all jene, die sich damals Der Junge und die Welt angesehen haben. Ein absolut großartiger Film, für mich einer der besten Animationsfilme der Nullerjahre der vergangenen Jahrzehnte. Wenn nicht sogar, ja, vielleicht sogar der beste. Er war auch für einen Oscar nominiert, er ist einfach wundervoll gewesen und hat mich damals wirklich zutiefst berührt. Der Junge und die Welt, komplett ohne Dialoge auskommend, wundervoll, fantasievoll, mit wenigen Strichen gezeichnet teilweise, aber wirklich unglaublich, ja, irre einfach. Die Reise eines Jungen, der seinem Vater hinterher reist. Der Vater ist weg in die große Stadt und er folgt ihm und erlebt eben die ganze Bandbreite der menschlichen Industrialisierung, aber auch der menschlichen Existenz, also die Schönheit, genauso wie die Schrecken der Großstadt, erlebt er eben hier in dieser Odyssee, in dieser Reise, in diesem wundervollen Film, der auch wirklich fantasievoll und farbenprächtig dann auch vor allen Dingen in der zweiten Hälfte halt wird und die Fantasiewelt des Jungen halt auch wundervoll darstellt. Und wie gesagt, das alles ohne Dialoge, das alles ohne Text, ganz, ganz bemerkenswert und auch bahnbrechend damals. Der Junge und die Welt im Jahr 2013 bei uns auch in die Kinos gekommen und im Anschluss dann auch nominiert worden für den Oscar als bester Animationsfilm. Und deswegen war ich wirklich sehr, sehr, sehr gespannt und neugierig, was jetzt es mit dem neuen Film von Ale Abreu, dem brasilianischen Regisseur, auf sich hat. Der Film, so scheint es zunächst einmal, orientiert sich noch stärker an Kinder. Das Geheimnis der Perlims heißt er bei uns auf Deutsch. Perlims einfach nur in der Originalfassung. Und zunächst einmal ist es kein Film, der auf Dialoge verzichtet. Er hat sogar ziemlich viele davon eigentlich. Die beiden Hauptfiguren, die wir hier erleben, sind auch beide gesprochen von Kindern. Also das auch wiederum, hier ist ein Zugang für Kinder, die sich das angucken. Allerdings ist auch hier wieder eine tiefliegende ökologische Botschaft drin, die nicht so ganz einfach ist. Also das auf jeden Fall sollte man vorweg wissen. Denn wir begleiten hier Clay und Bro. Das sind zwei Agenten. Also es sind so zwei bärenähnliche Wesen. Eine ist ein Wolf, das andere ist ein Bär. Die beiden sind ja so ein bisschen menschenähnlich gemacht quasi, treffen sich im Wald und dort stellt sich dann eben heraus, dass die eine für das Reich der Sonne unterwegs ist in einer Mission und das andere, die andere Figur, die andere Person ist halt eben das andere Kind, mehr oder weniger, ist hier eben auch in der Rolle der, in der Mission des Mondes, der Mondwesen, der Mondseite quasi unterwegs. Das heißt, die beiden sind von unterschiedlichen und gegensätzlichen Völkern und haben aber die gleiche Aufgabe. Sie sollen herausfinden, was es mit den Perlims auf sich hat und sehen, ob die in der Lage sind, die Welt zu retten. Denn die Welt wird bedroht von den Riesen, die eine große Welle planen und planen, das Tal, diesen Wald, in dem sie dort leben, auszulöschen. Und diese Bedrohung, die schweißt die beiden natürlich zusammen. Die beiden werden sich irgendwann dann gezwungenermaßen, notgedrungen quasi auch zusammentun, um ihre gemeinsamen Fähigkeiten oder jeweiligen individuellen Fähigkeiten zu nutzen, um gemeinsam eben dieses Rätsel zu lösen und herauszufinden, wo sich diese Perlims befinden. Der Film hat aber dann in der zweiten oder im letzten Akt eigentlich eine nochmal wesentlich größere Bedeutung, wo halt auch ganz klar wird, was eigentlich schon vorher sich natürlich abzeichnet, dass wir es hier mit einer Fabel zu tun haben, also das Ganze im übertragenen Sinne zu sehen ist. Es geht hier um die Zerstörung der Welt und der Natur durch den Menschen. Wir haben es hier halt auch mit einem brasilianischen Film zu tun. Ja, ein Regisseur, der wahrscheinlich auch einfach hilflos die letzten vergangenen Jahrzehnte zusehen musste, wie eben sein Land, seine Regierung den Regenwald nach und nach immer mehr dezimiert und zerstört. Und das ist dann durchaus auch ein Aufschrei hier, dieser Film. Und ein Protest dagegen auf sehr künstlerische Art und Weise. Aber ja, wie er das dann umsetzt in der, im letzten Akt, das könnte für jüngere Kinder schwierig zu begreifen sein. Es ist sehr metaphysisch, es ist sehr, sehr ja, fabulös, so ein bisschen. Aber trotzdem, ich habe, also meine Kinder haben den auch geschaut und selbst kleinere Kinder nehmen da was mit, nehmen da eine Geschichte von Freundschaft, vom Zusammenhalten, vom gemeinsamen Besiegen eines größeren Feindes quasi, der sie beide bedroht, mit aus diesem Film. Und ja, auch meine Kinder konnten wirklich dann schwelgen in dieser Animation, in den wundervollen Farben, die dieser Film hat. Der ist halt wirklich sehr, sehr ja, fantasievoll, sehr, sehr ja, außergewöhnlich wirklich inszeniert, nutzt das Mittel der Zeichnung, des Zeichentricks. Es ist halt wirklich klassischer Zeichentrickfilm. Auch wirklich, um hier eine sehr fantasievolle und farbenprächtige Inszenierung umzusetzen und diese Geschichte zu erzählen und eine Botschaft rüberzubringen. Und das macht er halt wirklich nachhaltig und eindrücklich in jedem Fall, sodass man sich den Film dann auch nochmal ein zweites Mal angucken möchte, um mit dem Wissen, wie sich das alles eigentlich auflöst, so am Ende dann den Film auch nochmal zu erleben und zu begreifen. Deswegen eine Empfehlung in jedem Fall, aber vielleicht nicht für die ganz Kleinen, an die sich der Film ja offensichtlich dann doch mit dem Titel auch ein Stück weit, zumindest aus Sicht des Verleihs, richtet. Ihr solltet da schon wissen, worauf ihr euch einlasst. Es ist nicht so alles kunterbunt und einfach, wie es sich vielleicht darstellt in diesen 80 Minuten, die das Geheimnis der Perlims auf die Leinwand bringen. Ab dieser Woche im Kino. Und ja, ich bin froh, dass es mal wieder einen Film von ihm gibt. Der hat ja jetzt wirklich 10 Jahre oder 9 Jahre lang daran gearbeitet, diesen Film fertigzustellen. Und er lief dann auch in Annecy beim Filmfestival, dem Animationsfilmfestival. Und er hat danach auch eine große Tour über die Festivals gemacht, kam 2022 bereits heraus und ist jetzt dann erfreulicherweise auch endlich bei uns in den Kinos zu sehen. Das Geheimnis der Perlimps. Ja, es gibt einen weiteren Film, der sehr interessant aussieht, eine deutsche Produktion, und die hat sich Jasmin angeschaut.
Broke, Alone, A Kinky Love Story hat einen englischen Titel, ist aber eine moderne deutsche Komödie. Es geht um eine junge Frau, die ja gerade mit ihrem Freund Schluss gemacht hat, der sie auch betrogen hat. Sie verjagt ihn und seine Geliebte praktisch aus der Wohnung, kriegt dann einen positiven Corona-Test und muss in Quarantäne. Und dann zu allem Überfluss stellt sich auch heraus, dass dieser Ex-Freund die Miete lange nicht bezahlt hat und stattdessen unter anderem auf Camgirl-Seiten rumgehangen. Und das lässt unsere Hauptfigur in einer sehr unangenehmen Situation zurück, und sie entscheidet sich, das Beste daraus zu machen, zu versuchen, ihre Wohnung zu behalten, und wird selbst zum Camgirl. Steigt also in die Sexarbeit ein, zunächst etwas unbeholfen, lernt dabei die Kundschaft kennen und beginnt mit denen auch einfach Gespräche zu führen und einen Einblick in deren Leben zu bekommen. Also wir kriegen dort eine teils sympathische, teils skurrile Figurenriege an Camgirl-Kunden präsentiert, mit denen interagiert wird, deren Leben wir in kleinen Kameraausschnitten kennenlernen, und gleichzeitig entwickelt sich unser Camgirl auch dahingehend, dass sie eben Interesse an diesen Menschen entwickelt, ihnen zu helfen. Und ja, es gibt auch dann weitere Verwicklungen in Richtung Romantik. Das bleibt nicht aus. Da hätte ich mir gewünscht, dass der Film vielleicht noch etwas beziehungsanarchischer herangeht, noch etwas sexpositiver wäre. Aber etwas klassisches Klischee kann man ihm jetzt vielleicht auch nicht komplett nachtragen als einen Unterhaltungsfilm mit einer ungewöhnlichen Prämisse, die eben auch große Sympathie, würde ich sagen, für Sexarbeitende, aber auch jene, die es in Anspruch nehmen, zeigt, und insgesamt ein ganz modernes Bild abgibt von diesen Themen. Das hätte ich nicht von allen deutschen Komödien erwartet. Also doch menschenfreundlich. Es ist jetzt nicht perfekt, die Dialoge sind nicht perfekt, die Handlung hat auch ihre Längen, hat ihre Momente, wo sie eben nicht für mich wirklich greift oder wo ich nicht mitfieber, aber insgesamt doch ganz unterhaltsam gemacht. Musti hat viel Musik beigetragen, und das sorgt auch durchaus für einen unterhaltsamen Soundtrack zu dem Ganzen. Die Darstellungen von Sexarbeit sind auch verspielt und unterhaltsam. Die Outfits sind auch durchaus ganz gut, fast glaubhaft. Also sie sind zumindest Outfits und Kostüme, über die sich Gedanken gemacht wurden, dass sie eben in diese Szene, also dieses Camgirl-Milieu hineinpassen, dass sie Kleidung sind, die kinky Menschen anziehend finden würden, die sie tragen könnten, die man auch eventuell in manchen Clubs sehen würde. Und es ist, war nicht die erstbeste Amazon-Bestellung, die hier das Kostümdesign übernommen hat, sondern es wurden sich Gedanken gemacht. Das weiß ich auch wertzuschätzen. Am Ende bleibt es eine deutsche Komödie über ein Camgirl. Wenn ihr das sehen wollt, dann werdet ihr sicherlich nicht enttäuscht werden. Wenn euch deutsche Komödien ganz grundsätzlich nerven, auch wenn sie, ja, sagen wir, einen progressiveren Ton anschlagen, dann werdet ihr auch von diesem Film genervt sein und entscheidet entsprechend, ob ihr ihn sehen möchtet.
Ja, Broke Alone, A Kinky Love Story ist ab dieser Woche tatsächlich ziemlich breit zu sehen. Broke Alone, A Kinky Love Story. Das waren so die Filmstarts, die wir in dieser Woche für euch haben, gesehen und gesichtet haben. Da wäre aber noch einiges mehr, was wir nicht geschafft haben, was wir vielleicht noch nachliefern werden. Also zumindest Speak No Evil, denke ich mal, hätte gute Chancen dafür. Der Film von James Watkins, ein Thriller, ein Psycho-Horror-Thriller mit James McAvoy in der Hauptrolle. Der Trailer, weiß ich nicht, gibt da schon ziemlich viel vorweg. Den habe ich jetzt ein paar Mal gesehen. Ich weiß nicht, ob der Film da noch viel Überraschung bietet, aber James McAvoy ist einfach klasse. Der kann das, glaube ich, ziemlich gut spielen, den Psycho. Also Speak No Evil ab dieser Woche ebenfalls in den Multiplex-Kinos zu sehen. Speak No Evil auf jeden Fall ab dieser Woche im Kino. Der absolute Gegensatz dazu wahrscheinlich ist der Film Favoriten. Das ist der neue Film von Ruth Beckermann, eine gefeierte österreichische Dokumentarfilmerin. Sie hat mit der Kamera eine Schulklasse begleitet in Österreich, also ein Langzeitprojekt. Sie beobachtet die Kinder dabei, wie sie heranwachsen, wie Schule funktioniert in Österreich. Aber klar, das ist natürlich jetzt auch bei uns nicht unbedingt großartig anders. Ruth Beckermann, Regisseurin von Waldheims Walzer, vielfach gefeiert, eine der profiliertesten Regisseurinnen des Dokumentarfilms in Österreich. Sie begleitet also hier 3 Jahre die Integrationsklasse einer Wiener Volksschule, was ungefähr einer Grundschule entspricht in Deutschland. Das Material, das sie währenddessen sammeln konnte, erzeugt beim Zuschauen rasch Nähe zu den 25 Schülerinnen und Schülern sowie ihrer Lehrerin Ilkay Idiskut. Die Kamera ist dabei, wenn 2 Kinder am Tisch leise miteinander streiten. Sie fängt Unterricht ein, ebenso Ausflüge zum Stephansdom oder in eine Moschee. Je älter die Schülerinnen und Schüler wurden, desto häufiger hat Beckermann sie beteiligt an dem Film. Sequenzen im Stil von Heimvideos bringen die kindliche Perspektive vollends zur Geltung. Mit ihren Handys filmen sich auch die Kinder dabei, wie sie über einen Wochenmarkt schlendern und jagen sich über den Pausenhof, drehen Aufnahmen von Fragestunden zu Träumen, Ängsten und dem Land der Herkunft und ihren Hobbys. Die Eltern sind dabei weitgehend ausgeklammert und man hätte vielleicht auch ein bisschen mehr noch erfahren wollen über die Elternhäuser, die jeweiligen, und wie halt eben auch der Druck von zu Hause sich auswirkt. Das zeigt sich aber auch im Film, auch die mangelnde Personaldecke der Schule. Das könnte man durchaus kritisieren, aber der Film zeigt, was er zeigen will, nämlich wie Integration gelingt im Kleinen und jeden Tag. Das schreibt zumindest mein lieber Kollege Josef Braun, den ich für den Kreuzer beauftragt hatte, sich den Film anzuschauen, und er hat's getan und er mochte ihn sehr. Favoriten. Ihr könnt ihn ab dieser Woche sehen. Favoriten von Ruth Beckermann, also ebenfalls ab dieser Woche im Kino. Und dann hätten wir noch Rosalie. Der Film läuft bei uns in Leipzig in der Passage. Und ist mit Nadja Tereshkiewicz und Benoît Magimel besetzt in den Hauptrollen. Benjamin Biolay spielt hier auch noch eine Rolle, also durchaus bekannte Namen, die hier im Mittelpunkt stehen. Und es gibt hier wirklich sehr außergewöhnlich die Geschichte, die erzählt wird von einer Frau, die bedeckt, ihren ganzen Körper bedeckt ist, deren Körper bedeckt ist mit Haaren. Sie wird unterdrückt, sie wird diskriminiert, sie wird immer wieder halt eben damit konfrontiert, muss sich hier Sprüchen und allerlei Arschlöchern halt wirklich dann konfrontiert sehen und versucht eigentlich nur die große Liebe zu finden oder ja zumindest halt eben eine Beziehung einzugehen und hält dadurch halt eben ihre Krankheit, ihre angeborene geheim, so gut es geht. Das Ganze spielt im 19. Jahrhundert, also harte Zeiten in jedem Fall, in dem sie sich dort bewegt, durch Frankreich. und der Film erzählt ihre Geschichte. Wir haben ihn leider nicht sehen können, aber ihr könnt es jetzt selbst tun ab dieser Woche. Und das waren sie, die Filmstarts der Woche. Nachtragen darf ich noch, dass auch The Substance zu sehen ist im Kino Sasi ab nächster Woche. Da läuft der Film dann am 26. September an, läuft bis zum 2.10. Also auch im Sasi gibt es ihn zu sehen ab nächste Woche. Aber natürlich auch eben im Push-Kino in Halle, also in Leipzig, im Cineplex, im Regina-Palast und auch in den Passage-Kinos. Unser Filmstart der Woche, The Substance. Von dem hören wir jetzt noch ein bisschen Musik, würde ich sagen. Hier sind Holy Fuck mit Lost Cool vom Soundtrack zu The Substance. Ja, so begann sie, die Raumpatrouille Orion. Die Musik von Peter Thomas und seinem Soundorchester. Legendär und eine der Lieblingsserien von unserem lieben Oliver. Und er hat sich anlässlich der schönen Box, die kürzlich erschienen ist, in der alle Folgen versammelt sind, remastered und neu aufgelegt, dieser Serie nochmal gewidmet und hat uns eine Hörserie zugespielt mit insgesamt 10 Teilen. Und die wollen wir euch in den nächsten Wochen hier gerne präsentieren. Raumschiff Orion, zunächst einmal der Versuch einer kurzen Analyse.
Lichtspruch von Raumpatrouille Orion. Der Versuch einer kurzen Analyse. Mit gerade einmal 7 Episoden erscheint die erste deutsche Science-Fiction-Serie Raumpatrouille, die fantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion, so der Originaltitel, eher wie ein TV-historisches Kleinod als ein kulturelles Phänomen. Dennoch hinterlässt das Werk einen deutlichen Fußabdruck und das nicht nur im deutschen Sprachraum. Wir schreiben das Jahr 3000. In einer disziplinarischen Zukunft nimmt es die Orion und ihre tapfere Besatzung mit gefährlichen Exoterristen auf, den sogenannten Frogs. Im Wesentlichen läuft das darauf hinaus, dass merklich gealterte Herren in einem sterilen Konferenzraum ahnungslos über intergalaktische Probleme debattieren. Wobei der bürokratisch geeichte Krisenstab, frei von jedwedem Vorstellungsvermögen, nur selten mit Resultaten aufwarten kann. Schließlich ist es Commander Cliff Alistair McLean, welcher mit seiner Orion lossaust, um auf eigene Faust den Tag zu retten. Selber bestimmt von der engstirnigen Denkweise seiner Welt, stolpert er dabei nicht nur über die eigenen Füße. 1965. Mit einem beispiellosen Aufwand entstand die Serie etwa zur selben Zeit wie Star Trek in den USA. Während es sich die Macher von Star Trek in puncto Spezialeffekte weitestgehend leicht gemacht hatten, somit wurden zum Beispiel fremde Raumschiffe mitunter nur mittels flackernden Lichtern dargestellt oder gar das Enterprise-Modell immer wieder recycelt, ging man bei der Orion aufs Ganze. Sämtliche Raumschiffe und Raumbasen bekamen ein eigenes Design, wurden gebaut und durch das Spezialeffekte-Team in die Szenerie eingepflegt. Anstelle durch den Weltraum zu beamen, um Kosten für die Produktion zu sparen, landete die Orion auf fremden Planeten oder startete gar von einer Tiefseebasis. Für die Dekoration der Zukunft musste man erfinderisch sein. Und das nicht nur aus Kostengründen. Was sieht denn futuristisch aus? Fragte man sich. Kurzerhand wurden handelsübliche Gegenstände des heimischen Gebrauchs zweckentfremdet. Bleistiftspitze mussten als Navigationsgeräte herhalten, Waschbeckenarmaturen dienten nun der intergalaktischen Kommunikation, mit dem Bügeleisengriff wurden hochkomplexe Maschinen kalibriert, aus Gartenbeetabdeckungen wurden Satelliten gebaut und nur der Teufel weiß, welche Funktion den transparenten Bechern angedacht war, die hier und da von der Decke hingen. Gemischt mit Toneffekten, stellenweise auch aus dem realen Leben zweckentfremdet, wirkte die Welt der Orion eigenwillig vertraut und zugleich abstrakt. Trotz beispielloser Einschaltquoten und umfangreicher Publikumsnachfrage blieb es bei nur einer Staffel. Jedwede Versuche, die Serie wiederzubeleben, verliefen im Sand. Nun stellt sich die Frage, wo steht die Orion heute? Die Serie könnte wohl aktueller nicht sein, was durchaus überraschend ist. Auch wenn Schöpfer Rolf Honnold seine Geschichten eindeutig politisch ausgerichtet hatte, wollte man eigentlich nur unbeschwerliche und abwechslungsreiche Unterhaltung schaffen. Dabei wurde die engstirnige Mentalität der Figuren aber derart überspitzt dargestellt, dass die Episoden auch heute noch als zeitgemäße Satire funktionieren können. Hinzu kommt noch, dass keiner der Beteiligten so wirklich einen Plan von Science Fiction hatte, von Honnold einmal abgesehen. Gewissermaßen unbeabsichtigt brach die Orion durch Blockaden, die wir zuweilen auch heutzutage mit bürokratischem Eifer wegignorieren, und ging dabei sogar noch ein paar Schritte weiter. Wir bangen den Anstieg des Meeresspiegels herbei. Im Jahre 3000 ist der Meeresboden bereits als Wohnraum erschlossen. Wir debattieren über Frauenquoten in allen möglichen Bereichen. Commander McLean besucht so lange einen Planeten, der von Frauen beherrscht wird. Wir fürchten die Folgen der Atombombe. In der Zukunft hat die Menschheit den Overkill, eine Massenvernichtungswaffe, mit der ein ganzer Planet ausgelöscht werden kann. Und während wir noch über die möglichen Konsequenzen der künstlichen Intelligenz philosophieren, unterwerfen C-Roboter in der Zwischenzeit die Bergwerkskolonie auf Pallas. Dass die Serie nur 7 Episoden hat mit einer Laufzeit von je etwa einer Stunde, passt definitiv zum Trend aktueller Sehgewohnheiten. Und die geniale Titelmelodie von Peter Thomas sucht meiner Meinung nach immer noch ihresgleichen. Ich lade euch alle herzlich ein, mit mir zurück ins Deutschland der 1960er Jahre zu reisen. Genauer gesagt in die Bavaria Atelier GmbH und mich bei der Entstehung von Raumpatrouille, die fantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion, zu begleiten. In insgesamt 12 Audio-Episoden werfen wir gemeinsam einen Blick auf die erste deutsche Science-Fiction-Serie. Lichtspruch von Raumpatrouille Orion. Ein Blick auf die erste deutsche Science-Fiction-Serie. Es soll etwas anderes werden als diese immer wiederkehrenden Krimis. Inspiriert von der Science-Fiction-Welle in den USA entwickelt der Autor Rolf Honnold seine eigenen Ideen für den deutschsprachigen Raum. Er recherchiert und arbeitet fleißig, bis er ein Konzept für eine 6-teilige Serie an die Bavaria Atelier GmbH bei München verkaufen kann. Terra ruft Andromeda. In diesem Abenteuer begibt sich die unerschrockene Besatzung des Raumkreuzers Terra in die Tiefen des Weltraums, um das verschwundene Schiff Andromeda zu finden. Dabei müssen sie sich feindseligen Außerirdischen, Sabotage, Verrat, Weltraumschlachten und vielen mehr stellen. Das Konzept wird umfangreich diskutiert, aber schließlich fallen gelassen. Doch bereits 1961 unterbreitet Hornold der Bavaria zwei Abhandlungen zu einer weiteren Serie. Raumpatrouille, Raumkreuzer Orion 7. Hierbei fließen auch Ideen aus Terra ruft Andromeda mit ein. Dies fällt insbesondere in der Terminologie auf. Somit gibt es in beiden Entwürfen die Alpha Order, den ORB und auch ein Visiophon, um nur einige Gemeinsamkeiten zu nennen. Episode 1: Andromeda ruft Orion. Mit jungen Jahren wurde Rolf Hornold ins Militär gezogen und diente im Zweiten Weltkrieg als Gebirgspionier. Nach schweren Kampfhandlungen endete er in Gefangenschaft einer von drei Soldaten eines vormals 600 Mann starken Bataillons. Zurück in der Heimat begann er ein Schauspielstudium und schrieb in den folgenden Jahren fürs Theater, wobei er die Gräueltaten des Krieges und seine eigenen Erfahrungen aufbereitete. Schließlich zog es ihn Ende der 1950er zum Fernsehen. Vergleicht man Hornolds bisherige Arbeiten, erscheint es nicht verwunderlich, dass seine ersten Drehbuchentwürfe für die Orion noch stark politisch geprägt sind. Ganz zum Missfallen der Bavaria, welche die TV-Tauglichkeit anzweifelt. Während der ambitionierte Künstler vom Erfolg seiner Geschichten überzeugt ist, macht das Atelier bereits Nägel mit Köpfen und organisiert ein ganzes Autorenteam. Dazu gehören Hans Gottschalk, Dr. Helmut Krapp, Oliver Sturz, Theo Metzger und Dr. Michael Braun, wobei die zwei letzteren schließlich auch Regie führen werden. Hans Gottschalk ist der Kopf der Gruppe. Das Ziel, Rolf Hornolds ernsthafte politische Ausrichtung in leicht verdauliche Unterhaltung umzuwandeln. Schnell jedoch stellt sich ein Konflikt unter den Autoren ein. Science Fiction hat nicht den besten Ruf und ist für die deutsche Unterhaltungsindustrie weitestgehend Neuland. Einige fühlten sich mit ihrer Beteiligung an einem utopischen Märchen unwohl, so der damalige Generaldirektor der Bavaria, Dr. Helmut Jedele, Jahre später in einem Interview. Oliver Sturz findet überhaupt keinen Bezug zu den Weltraumabenteuern. Er ist doch nur kurzfristig eingesprungen und zu allem Unglück für den Künstler muss er außerdem als Produzent aushelfen und zudem vier der Orion-Episoden schreiben. Schließlich ist es Hans Gottschalk, der sich für die Gruppe das Pseudonym W.G. Larsen einfallen lässt, was im übertragenen Sinne für weggelassen stehen soll. Obgleich es zwischen Rolf Hornold und dem Autorenteam immer wieder zu hitzigen Diskussionen kommt, zehrt das Projekt vom Input aller Beteiligten. Während Hornold als einziger eine Vorstellung von Science Fiction hat, ist das Team um Hans Gottschalk mit professionellem Ehrgeiz stets bemüht, einen Zugang zu den utopischen Ideen zu bekommen, bis hin zu einem gänzlich neuen Vokabular. Von einer schwermütigen politischen Handlung wandelt sich die Serie mehr und mehr zu einem eher publikumstauglichen und unverbindlichen Abenteuer. Schritt für Schritt entstehen die Welt des Jahres 3000 und die Drehbücher der insgesamt 7 Episoden. Auch ein Titel steht alsbald fest. Raumpatrouille. Die fantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion. In Episode 2 werfen wir einen Blick auf die Schöpfung von Rolf Hornold und W.G. Larsen. Die Welt von übermorgen. Bis dahin bedanke ich mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch weiterhin viel Freude mit Filmriss. Alles Gute! Lichtspruch von Raumpatrouille Orion. Ein Blick auf die erste deutsche Science-Fiction-Serie. Was heute noch wie ein Märchen klingt, kann morgen Wirklichkeit sein. Hier ist ein Märchen von übermorgen. Mit ausufernder deutscher Gründlichkeit entwickeln Rolf Hornold und W.G. Larsen ihre Version der Zukunft. Das Jahr 3000. Episode 2: Die Welt von übermorgen. Die Weltregierung und ihre Elektronengehirne lenken die Geschicke der Erde. Rassentrennung gibt es nicht mehr, wobei es einigermaßen irritierend auffällt, dass alle Personen weiß sind und ausnahmslos Deutsch sprechen. Ethnische Diversität soll durch die Namen der Figuren verdeutlicht werden. Hier einige Beispiele: Cliff Alistair McLean, der Commander der titelgebenden Orion. Tamara Jagelowsk, die Sicherheitsoffizierin. Mario De Monti, Hasusik Björnsen, Atan Shubashi, Helga Legrell, General Lydia van Dijk, Oberst Francesco Torano Villa und General Winston Woodrow Wanzler. Will man sich von den Strapazen der harten Raumfahrt entspannen, geht man ins Starlight Casino, wo man gepflegt den Galyxo tanzt. Die ursprüngliche Bezeichnung des Tanzes ist Knieknick oder auch Hühnertanz, wie ihn die Schauspieler nennen. Er wird von William Millier choreografiert. Die Inspiration nimmt der Künstler von den zeitgenössischen Stilen der 1960er. Irritiert stellt er fest, dass sich die Leute auf den Tanzflächen immer wieder voneinander entfernen, sich mitunter nicht mal mehr anschauen. Für seinen Knieknick geht er sogar noch einen Schritt weiter. Hier tanzen die Leute auch Rücken an Rücken. Die Bezeichnung Galyxo wird erst für den Producers Cut in 2003 eingeführt. Für jenes Projekt werden die 7 Orion-Episoden zu einem abendfüllenden Spielfilm zusammengeschnitten. Es gibt keine Nationalstaaten mehr, es gibt nur noch die Menschheit und ihre Kolonien im Weltraum. Man siedelt auf fernen Sternen. Um eine so weit verzweigte Welt verwalten zu können, benötigt es nach deutscher Logik einen umfangreichen Behördenapparat. Die einzelnen Dienststellen, aber auch vieles mehr, werden mit überschwänglichen Bezeichnungen ausgestattet, für die es glücklicherweise auch handliche Abkürzungen gibt. Hier einige zur Auswahl: ORB, Oberste Raumfahrtbehörde, GSD, Galaktischer Sicherheitsdienst, TRAF, Terrestrische Raumaufklärungsverbände, ASG, Armsprechgerät, BSA, Bordsprechanlage oder auch mein unangefochtener Liebling, FROGS. Ist die Bezeichnung für die feindlichen Exoterristen in der Serie noch aus einer Laune des Astrogators Atan Shubashi entstanden, wird im Producers Cut endlich ein ausführlicher, amtstauglicher Fachterminus zur Verfügung gestellt. FROGS, fremde Raumverbände ohne galaktische Seriennummer. Der Meeresboden ist als Wohnraum erschlossen. Mit Submarines überbrückt man große Entfernungen von einem Unterwasserkomplex zum anderen. Ausgestattet mit riesigen Panoramafenstern und Kuppeldächern, die einen Blick auf monströse Fische gewähren, lässt es sich sorgenfrei leben. Das heißt, bis jemand auf die Idee kommt, die Druckkammern der Tiefseebasen zu sprengen und diese zu fluten. Mit heute noch unvorstellbaren Geschwindigkeiten durch allen Raumschiffe unser Milchstraßensystem. Eins dieser Raumschiffe ist die Orion, winziger Teil eines gigantischen Sicherheitssystems, das die Erde vor Bedrohung aus dem All schützt. Zu diesem Sicherheitssystem gehören unter anderem die schnellen Raumverbände unter General Lydia van Dijk und natürlich die Raumpatrouille. Auch hier ist die Hierarchie der umfangreich ausgerüsteten Streitkräfte straff, will man den Gefahren des Weltraums trotzen. Ist die Orion in einem Lichtsturm gefangen? Oder sind es doch schnell wechselnde gravimetrische Felder? Müssen die Wandler auf Volllast gefahren und die schlafende Energiereserve zugeführt werden? Nur so gelingt vielleicht der rettende Rücksturz zur Erde. Der Umstieg in die Landsitz wäre zu gefährlich. Wenn dann auch noch auf dem Astroradar Dreiergruppen detektiert werden, können es nur die Frogs sein. Feind. Basis zeichnet. Ein Lichtspruch über Erdaußenstation EAS-1 warnt vor einem Schnellläufer, einer gelenkten Supernova auf Kollisionskurs. Prompt ergeht Alpha-Order vom ORB. Ach, was rede ich denn von der Weltregierung? Lichtwerfer, Batterien frei! Und hat vielleicht noch jemand einen Overkill übrig? Da lädt sich der Kampfstand bis zur Überpulsion auf und das Elektronengehirn der Kommandokanzel schmilzt durch, bis nur noch das äußerste Mittel bleibt. Plan DX-17. Rettet die Erde. Alpha-Alarm auf der Orion. Na, wenn das mal die Astroscheibe aushält. Rückblickend wird auch Rolf Honnold zu verstehen geben, dass es sich bei der Raumpatrouille lediglich um eine Unterhaltungssendung handelt, bei der insbesondere technische Details oder naturwissenschaftliche Logik nur eine nachgerückte Rolle spielen. Dem Autorenstab geht es um eine solide Dramaturgie und vielleicht inspiriert es auch das Publikum. Schließlich ist es Oliver Sturz, der mit seinem Schlagwort die fantastischen Dimensionen der intergalaktischen Abenteuer verdeutlicht. Somit begleiten wir die Orion und ihre Besatzung bei ihrem Patrouillendienst am Rande der Unendlichkeit. In Episode 3 starten wir mit der Produktion der Serie und beschäftigen uns mit den aufwendigen Spezialeffekten. Habt vielen Dank fürs Zuhören und weiterhin viel Freude bei Filmriss. Alles Gute.
Plan DX-17. Rette die Erde.
Ja, soweit die ersten Folgen von Raumpatrouille Orion, eine Audioserie von Oliver, unserem lieben Filmriss-Kollegen. Wenn ihr sie weiterhören wollt, dann könnt ihr das jetzt schon tun unter freie-radios.net. Dort findet ihr die gesamte Audioserie zum Nachhören und ja, auch für die freien Radios zum Einsetzen. Das haben auch schon einige getan, das freut uns natürlich sehr. Ansonsten geht es natürlich in den nächsten Wochen hier weiter. Insgesamt 12 Teile sind es und die ersten 3 haben wir jetzt gehört. Also Raumpatrouille Orion, ja, mit der wundervollen Musik von Peter Thomas. Aber jetzt erstmal genug davon, wir kommen hierzu.
Siehst du eine Chance, Cliff? Ich bin kein Hellseher, Marius. Kommt drauf an, wie viel Zeit wir haben.
Zu den Zeit?
Zum Nachdenken.
Glaubst du denn vielleicht, wir werden mit den wild gewordenen Maschinen durch Nachdenken fertig?
Ja, wenn überhaupt, dann nur durch Nachdenken.
Ja, und wer gut nachdenkt, der weiß, was jetzt kommt.
Filmriss, Filmquiz.
Ganz genau. In der letzten Woche gab es hier Sleepy Hollow zum neuen Film von Tim Burton, Beetlejuice, Beetlejuice. Und in dieser Woche gibt es dieses hier.
Warum haben Sie die Türen nicht aufgeschlossen? Warum haben Sie die Türen nicht aufgeschlossen? Ich habe Sie alle gefragt und ich bekomme keine Antwort. Zwei der Opfer sind hier im Gerichtssaal. Sie verdienen eine Antwort. Das hier ist der Bericht der SS. Sie haben alle eine Abschrift davon. Das hier ist der Bericht, der von Ihnen allen direkt nach dem Ereignis geschrieben, gebilligt und unterschrieben worden ist. In dem handschriftlichen Bericht behaupten Sie alle, Sie hätten von dem Feuer erst erfahren, als es bereits vorbei war. Aber das ist nicht wahr, nicht? Nun, das ist nicht wahr.
Ich verstehe nicht, wonach Sie fragen.
Das Erste, wonach ich frage, ist, warum haben Sie die Türen nicht aufgeschlossen?
Das ist doch klar. Aus einem verständlichen Grund. Wir konnten es nicht.
Wieso konnten Sie es nicht?
Wir waren Aufseherinnen. Es war unsere Aufgabe, die Gefangenen zu bewachen. Wir durften sie nicht einfach entkommen lassen.
Ich verstehe. Und wenn sie entkommen wären, dann hätten sie die Schuld. Man hätte sie angeklagt,
Nein.
Man hätte sie vielleicht sogar exekutiert.
Nein!
Was war es dann?
Wenn wir die Türen geöffnet hätten, wäre ein Chaos entstanden. Wie hätten wir da wieder Ordnung reingebracht?
Tja, wer weiß, was das war, schickt uns eine Mail.
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Zu gewinnen gibt es in dieser Woche aus dem Film oder zum Film Samia die Freikarten und den Comicband, das ist die Graphic Novel Der Traum von Olympia aus dem Carlsen Verlag. Und wir haben außerdem für euch was haben wir denn noch für euch? Wir haben noch Sachen vom letzten Mal auf jeden Fall. May December ist auf DVD erschienen, ganz genau. Und bei Wild Bunch, da haben wir auch noch ein paar Exemplare von den DVDs für euch. Einer unserer Filme des Jahres von Todd Haynes. Für uns war es das jetzt erstmal für diese Woche. Nächste Woche hören wir uns dann wieder. Neue Filme, neues Glück. Bis dahin, tschüss.